Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Heute brechen wir auf in Galaxien, in die nie ein Mensch zuvor vorgedrungen ist.
Zumindest noch kein Popcorn-Pilger.
Zumindest noch kein Popcorn-Pilger, aber das wollen wir heute ändern.
Star Trek.
Es gibt ja die alte Debatte oder den alten Streit, ist man entweder Star Wars oder Star Trek-Fan?
Ich sage immer, ich bin beides.
Ja, aber bin ich auch durchaus auf Widerstände
gestoßen. Jetzt haben wir die letzten zwei Hörer verloren.
Ja, schade.
Die noch dabei waren.
Ja, ich höre auch nicht mehr zu.
Weil man, das ist jetzt natürlich ein Sakrileg. Aber damit sind wir schon genau beim Thema.
Ja.
Wenn wir hier von Sakrilegen sprechen. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Und ich glaube, es ist für alle, die nicht so in dieser Welt von Star Trek drin sind, ganz gut nochmal darauf hinzuweisen. Wir haben hier ein Epos vor uns von mittlerweile 6 Fernsehserien mit aktuell 718 Episoden. Mhm. Und 13 Kinofilme.
Ja, das ist keine schlechte Bilanz.
Das ist ganz ordentlich. Mhm. Läuft ja natürlich auch schon seit den 60er Jahren.
Hast mit du bei Unterbrechungen. Den Serien die Animated Series mitgerechnet?
Nein, die habe ich nicht mit. Siehst du? Da ist die Zeichentrickserie nicht mit drin, aber da wollte ich später nochmal mit dir drüber sprechen.
Ja.
Star Trek ist im Gegensatz zu Star Wars nicht als Märchen angelegt, sondern ganz tatsächlich als unsere Zukunft.
Echte, wenn man so will, waschechte Science-Fiction. Es geht darum, wie wird sich die Menschheit entwickeln und wo wird sie irgendwann mal ankommen, gesellschaftlich, technologisch. Star Trek ist entstanden in einer Zeit, die man vielleicht als die goldene Zeit der Science-Fiction bezeichnen kann. In ähnlicher Zeit hat man auch im damaligen Ostblock sehr gute Science-Fiction geschrieben. Ich denke mal an Stanislaw Lem zum Beispiel, Solaris und solche Sachen. Und davon sind viele sehr philosophisch gewesen, während Gene Roddenberry, der Star Trek erfunden hat und sich auch lange, lange noch um die Serie und später um die ersten Filme gekümmert hat und ganz, ganz am Anfang auch noch Next Generation so ein bisschen begleiten konnte, der hat sich aber ganz konkret nicht die Frage gestellt, wie können wir die Menschheitsfragen in einem Science-Fiction-Szenario so ein bisschen umschmeicheln, sondern wie sieht die Menschheit irgendwann aus, wenn man es optimistisch betrachtet. Sie hat es geschafft, die Menschheit, die Aufklärung hat sich durchgesetzt, die Freiheit des Individuums wird in jeder Hinsicht geachtet, klein, Grenzen gibt es nicht mehr und der Hunger ist überwunden, die Menschen führen keine Kriege mehr gegeneinander und all diese frei gewordene Zeit und Kraft und die Mittel investiert sie nun für den Erkenntnisgewinn. Also neue Welten zu entdecken, neue Zivilisationen und in Galaxien vorzudringen, in denen nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Was hat das aber jetzt mit Religion zu tun? Zumal, wenn man weiß, dass Gene Roddenberry kein Freund der verfassten Religion war.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Also du hast vorhin schon im Vorgespräch nicht unrichtig gesagt, dass er vielleicht sich selbst nicht als Atheisten bezeichnen würde. Aber so klar definierte, vielleicht dogmatische Religionskonstrukte und Gottesbilder mit Sicherheit bis hin zu scharf verurteilt hat.
Ja, also Gene Roddenberry hat sich immer als Humanist bezeichnet, auch wahrscheinlich als Materialisten. Das kommt da ganz deutlich zu Vorschein. Star Trek ist Roddenberrys eigene Vorstellung von der menschlichen Gesellschaft im 23. und dann später im 24. Ja. Jahrhundert, in der, wie er sagte, also nach eigener Auffassung auch sagte, im 23. Jahrhundert wird die Menschheit die Religion überwunden haben. Und sie spielt keine zentrale Rolle, aber es gibt Momente, wo aufblitzt, dass es auch im 23. Jahrhundert unter den Menschen und den humanoiden Lebensformen in der Galaxie, in der Milchstraße auch noch Religion gibt.
Ja, ganz kurze Beispiele. Der Captain verheiratet in einer Folge 2 Crewmitglieder oder hat das vor und sagt, dass es eigentlich ein sehr schöner Brauch ist, dass Kapitäne in der Menschheitsgeschichte das immer tun durften. Und deshalb macht er das jetzt in Übereinstimmung mit allen an Bord vertretenen Religionen. So, das heißt, es gibt verschiedene Religionen an Bord und das wird nicht verurteilt. In einer anderen Folge trifft die Crew auf einem Planeten, auf eine Gesellschaft, die so ist wie das Imperium Romanum, aber in der damaligen Gegenwart, also in einer Gesellschaft, die technologisch auf dem Stand der 1960er ist. Und diese Sklaven erheben sich gegen ihre quasi römischen Herren und beten die Sonne an. Und dann meint die Hauptcrew natürlich immer Pille und Spock und Kirk. Ja, das ist aber komisch, weil die waren ja keine Sonnenanbeter, die Römer. Was übrigens auch nicht richtig ist, wenn man mal Sol Invictus, aber das kann man mal googeln, waren die ja gar nicht und das sei ja was Vorzeitliches. Und es ist Uhura, die dann sagt, aber verstehen Sie denn nicht? Sie beten nicht die Sonne, sondern den Sohn Gottes an. Das heißt, der Schluss, den sie dann ziehen, ist, aha, da müsste diese Gesellschaft ja kurz vor dem Kollaps stehen. Denn als die Christen die Macht ergriffen, war die Sklavenhaltergesellschaft, so wird das zumindest in Star Trek jetzt so dargestellt in der Folge, müsste dann ja an ihr Ende kommen, wird ja überwunden und dann beginnt was Neues. Also es wird hier die religiöse Entwicklung der Menschen als Schritt nach vorne betrachtet.
Ja, oder als zivilisatorischer Katalysator.
Als zivilisatorischer Schritt, der auch notwendig ist und sozusagen in einer historischen Stringenz sein muss, um von der Sklavenhaltergesellschaft den nächsten Schritt zur besseren Zivilisation zu machen. Also mitnichten wird hier angenommen, wie man das ja auch gerne bis in die Gegenwart hört, dass monotheistische Religionsbildung ist unbedingt immer der Ursprung von Streit und Kriegen und Fanatismus und dergleichen. Das hat auch er schon so nicht gesehen. Und im Laufe von Star Trek, dann in den Filmen, welcher der Filme ist es? Am Rande des Universums vielleicht?
Genau, am Rande des Universums, wo es angeblich
Gott ein Raumschiff.
Gott angeblich in der Mitte der Milchstraße wohnt und sich herausstellt, das ist nicht Gott, sondern ein boshaftes, mächtiges Wesen, das dort gefangen ist und ein Raumschiff braucht, um zu entkommen. In der zweiten Serie The Next Generation gibt es eine Folge, in der ich der Meinung bin, dass sie aber schön zeigt, wie die Macher von Star Trek sich das Verhältnis von Religion und Vernunft vorstellen. Mhm. Die Episode ist die vierte Episode der dritten Staffel. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben.
Na.
So ein großer Nerd bin ich
da
nicht.
Hat sich einer.
Der Gott der Mintakana, die Crew der Enterprise, beobachtet eine Prä-Warp-Zivilisation und durch einen Zwischenfall wird Picard offenbart und diese Mintakana verehren ihn
der
als Gott.
Picard, genau.
Und dann gibt
es... In Voyager übrigens eine ganz ähnliche Folge.
Ja, und es gibt nachher auch sogar noch einen Film, der so ähnlich ist. Und Picard hatte also große Schwierigkeiten damit, weil er sagt, das ist eigentlich etwas, was wir überwunden haben und ich, also sowieso mich hier als Gottheit aufzuspielen, mache ich nicht. Und würde auch der ersten Direktive widersprechen. Und abgesehen davon ist aber Religion etwas, was wir hinter uns gelassen haben. Das ist so im groben Zügen. Wobei da sich die Drehbuchautoren auch nicht einig sind. In einer anderen Folge sagt Picard, wenn ich die Harmonie und die Schönheit des Universums sehe, dann kann ich nur an Gott glauben.
Auch hier wieder vielleicht mit Verweis auf unsere letzte Folge, wo es um Star Wars ging. Man muss auch ein bisschen den Autoren zugestehen, dass sie gerne zwischen Religion und Spiritualität trennen. In Voyager gibt es eine Folge, wo die Toten durch bestimmte Strahlung, die dann irgendwo aufgebahrt sind, dann verschwinden. Und man nimmt dann an, die transzendieren. Es stellt sich aber später heraus, das tun die nicht. Die werden nur irgendwo anders hingebeamt, reanimiert und so weiter. Und das ist irgendwie Teil einer Religion dieser Gesellschaft, auf die dort stoßen. Als sich das also als Trugschluss herausstellt, gibt es also einen großen Zweifel an der Religion dieser Kultur. Am Ende wird das aber insofern eingefangen, dass man sagt, aber was nun wirklich hinter dem Horizont des Todes steckt, das können wir nicht wissen, aber wir dürfen darauf hoffen. Also da wird wieder ein bisschen beruhigt, statt auf den Materialismus zu verweisen, ja Leute, habt ihr Pech gehabt, habt euch getäuscht, ist sowieso alles Quatsch. So endet es eben nicht. Dann kommt man natürlich ein bisschen mit was Naturwissenschaftlichem, da gibt es aber so energetische Strahlung und vielleicht ist da ja. Aber es entlässt das sozusagen wieder in die Hoffnungsperspektive. Und das konnte Star Trek durchaus schon immer, also Spiritualität zulassen. Und es gibt ja eine Serie, die sich ganz, ganz stark mit verfasster Religion auf der einen Seite, aber auch mit Spiritualität auf der anderen beschäftigt.
Nämlich Deep Space Nine, eigentlich, muss ich sagen, meine Lieblingsreihe.
Man muss sich ein bisschen vorkämpfen.
Ja, aber, ja. Also nach hinten raus wird es interessant, weil Deep Space Nine eine der ersten Serien war, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die einen allen Episoden oder einem Teil der Episoden zugrunde liegenden einheitlichen Handlungsstrang aufweist.
Ja.
Und nicht jede Episode in sich abgeschlossen ist. Und das machte es auf einmal interessant. Also das, was für heutige Serienschauer selbstverständlich ist, dass eine Serie einem Handlungsstrang folgt oder vielleicht mehreren Handlungsstränge, die sich auf ein Ziel hinbewegen, das
zumindest ab Staffel 2 oder 3
taucht mit dem Krieg gegen das Dominion und der Jim Geschichte Hardner. Um Benjamin Sisko als dem Auserwählten, dem Gesandten
der Propheten.
Ja. Nämlich die Bajoraner, um die es da geht in Deep Space Nine, sind ein ganz frommes Volk, lange unterdrückt. Die Religion war lange Zeit Vehikel des Widerstandes, wie wir das vielleicht in Ländern Mittel- und Osteuropas gesehen haben in Zeiten des Kommunismus oder das, was immer gesagt wird über Tibet und die Chinesen. So ein bisschen erinnern mich die Bajoraner auch immer an die Tibetaner.
Aber auch negativ konnotiert natürlich in der islamischen Welt, wo auch das sozusagen die Sendungsidee ist gegen unterdrückerische Regime, also sogenannte unterdrückerische Regime oder den bösen Westen oder sonst was. Ne? Das war immer ein gutes Fahrzeug für die Motivation zum Widerstand.
Ja. Ja. Und so wird auch die Religion der Bajoraner nicht durchweg positiv gesehen. Also es gibt eine Folge, wo ein Vedek, also ein Geistlicher der Bajoraner aus der Vergangenheit, auftaucht und das alte Kastensystem wieder einführen will und das also zu großen Problemen führt. Also dass auch hier also immer auch Kritik geäußert wird an bestimmten Formen von Religion. Und das, was wir dann von Star Trek kennen, was du eben angesprochen hast, das Ganze ist zwar eine Religion und der Glaube an transzendente Wesen, die aber eine naturwissenschaftliche Begründung finden, nämlich diese Wurmlochwesen, die gibt es tatsächlich. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für Star Trek, dass es also nicht humanoide Wesen gibt, die außerhalb der linearen Zeit leben, aber sie sind da und die sind empirisch erfassbar. Und die werden halt von den Bajoranern als ihre Götter verehrt.
Es bleibt natürlich immer noch Star Trek. Also es wird auch hier nicht grundsätzlich kritisiert, dass die Bajoraner ihre Religion haben. Gerade im Sinne des egalitären Gedankens der Sternenflotte und der Föderation muss man sie ja auch lassen. Und man will das auch gar nicht kleinreden oder abtun. Aber die Vorstellung, die dahinter steckt, ist, was wir noch nicht erklärt haben, werden wir irgendwann erklären. Auch solche Phänomene, besondere spirituelle Phänomene. Es gibt eine Ausnahme, die gerne übersehen wird, aber gerade in der allerneuesten Star Trek-Serie nochmal stark betont wird.
Star Trek Discovery.
Star Trek Discovery. Es gibt ein Volk, das immer schon, also zumindest aber seit den Star Trek-Filmen und Next Generation, als sehr spirituell dargestellt wurde. Das sind die Klingonen. Die haben ihren Messias, Kales, und die haben eine ganz klare Vorstellung vom, der Stovokor ist sozusagen der Klingonenhimmel und eine Art Valhalla.
Wissen wie Valhalla,
genau. Ne, ja. Die Tapferen kommen dahin. Und auch hier haben wir ja in der letzten Folge schon mal angedeutet, das ritterliche Ideal. Also aus Räuberbanden entstehen durch die Religion neue Helden, die sich der Gemeinschaft hingeben müssen, die sich disziplinieren müssen und nicht einfach ihre Mordlust oder was hingeben. Und die Klingonen sind genau das. Also ein sehr kriegerisches, militarisiertes Volk, das sich selbst zerfleischt und erst durch die disziplinierende Wirkung der Religion das Gegeneinander auf ein Gemeinsames richtet und dadurch mehr wird. Und natürlich richten sie dann ihre Gewalt erstmal, wie man das auch in der Menschheitsgeschichte, auch in der Christentumsgeschichte Europas sehen kann, dann eben nach außen, siehe Kreuzzüge. Aber auch das, auch der kriegerische Kontakt eröffnet ja neue Horizonte und irgendwann kommt es zum Frieden und zur Aussöhnung und zum Bündnis zwischen Klingonen und Föderation. Zum Austausch von Ideen, wobei die Klingonen ihre Spiritualität erstens nie aufgegeben haben und bei diesen auch immer vermieden wurde, das irgendwie aufzulösen. Mhm. Zu sagen, naja, das ist ja nur ein netter Mythos oder ach naja, Stovokor, das kann man so und so erklären. Es bleibt eine spirituelle Religion, die nicht empirisch erklärt werden muss.
So, und jetzt gieße ich zum Schluss noch mal etwas Wasser in den Wein. Oh. Ich hoffe, ich sprenge nicht den Zeitrahmen. Wenn wir über das sprechen, was Star Trek von der ersten Folge bis zur letzten ausmacht, nämlich das Beamen.
Ja.
Ich glaube, wenn wir über das Beamen sprechen, ja, sind wir ganz dicht bei einem materiellen Humanismus. Ja. Nämlich die Idee, einen Menschen oder ein anderes humanoides Wesen in seine Atome zu zerlegen, ist genau, an anderer Stelle wieder zusammenzusetzen und selbstverständlich davon auszugehen,
und dann ist das der,
dass das auch wirklich dieser Mensch oder dieser Klingone oder Vulkanier ist, mit den gleichen Gefühlen, bei Vulkanier nicht, aber mit den gleichen Gedanken, ja, und den gleichen Ideen und der gleichen Persönlichkeit wie vorher.
Wobei Star Trek hier ganz im Sinne der Aufklärung auch selbstkritisch bleibt. Es gibt in, zumindest in der ursprünglichen Serie und in Next Generation, jeweils Folgen, die thematisieren, was ist eigentlich, wenn das schief geht und dann entsteht so eine Art Doppelgänger. Ich baue einfach aus diesen Informationen noch einen zweiten davon zusammen. Kirk plus 1 gleich, so heißt die Folge, glaube ich. Und das gibt es dann auch nochmal mit Riker.
Bei Kirk machen die das Paralleluniversum auf?
Machen sie auch, aber und mir geht es darum, dann gibt es dann den guten Kirk und den schlechten Kirk. Das ist dieses durch diesen Beam-Unfall. Und bei Riker ist eigentlich ein identischer Riker, der nur dann zurückgelassen wurde, weil man dachte, man hat ja einen. Und die stoßen aufeinander. Was bedeutet das eigentlich für die Persönlichkeit und Identität einer Person? Sind ja, das dann die identischen oder sind sie es nicht?
Das kann ich also dir sagen. Der andere, der duplizierte Riker, schließt sich dem Marquis an.
Das stimmt, das tut ja, er später. Ja.
Und verrät seine Ideale als Sternflottenoffizier. Ja. So, in diesem Sinne, Uwe.
Liebe lang und erfolgreich.
Und erfolgreich.